Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
6 Uhr, das ist heute Morgen zur Wochenmitte und wir haben diese Themen für Sie. Kontrollbesuch in Katar. Nun reagiert die Schweiz auf die jüngsten Enthüllungen zu fraglichen Waffenexporten. Dann, genau in ein Jahr vor den Olympischen Sommerspielen in London, viel Arbeit und aus Angst vor dem Verkehrskollaps schon jetzt ein Appell.
Benutzt den öffentlichen Verkehr weniger, benutzt eure Velos und man hofft dann auch, dass viele Leute in den Ferien sein werden.
Und ein zweites Stuttgart in München, Fragezeichen. Statt um einen Bahnhof streitet man dort aber um den Flughafen. Im Studio für Sie ist Simon Loy. Guten Morgen. Zuerst nun zu Kurt Grünenfelder. Ihr liest die Nachrichten.
Die Schweizer Behörden planen einen Kontrollbesuch im Golfemirat Katar. Sie wollen sicherstellen, dass Waffenzubehör aus der Schweiz nicht an andere Länder weitergegeben wird, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, Schweizer Radio DRS erklärte. Denn letzte Woche war bekannt geworden, dass Schweizer Munition über Katar zu den Rebellen in Libyen gelangt war. Und die Schweiz hat außer dieser Munition noch weiteres Kriegsmaterial an Katar geliefert. Bewilligt waren für dieses Jahr Laserzielgeräte im Wert von 700.000 Franken. Diese Lieferung wurde letzte Woche gestoppt. In der Schweiz kosten viele Medikamente ab November etwas weniger. Die Preise werden an den Euro-Wechselkurs angepasst. Das Bundesamt für Gesundheit hat einen entsprechenden Bericht der Westschweizer Zeitung Le Ton bestätigt. Betroffen sind rund 550 Medikamente, deren Preise waren 2008 festgelegt worden zu einem Umrechnungskurs von rund 1,50 Franken für einen Euro. Neu wird mit einem Kurs von 1,30 gerechnet. Der Flughafen München hat die Bewilligung erhalten für eine dritte Start- und Landebahn. Vorausgegangen ist eine jahrelange Auseinandersetzung mit Anwohnern und Umweltschützern. Mit dem Bau einer dritten Start- und Landebahn kann allerdings frühestens im Herbst des nächsten Jahres begonnen werden. Denn die Behörden wiesen zwar alle Beschwerden ab, doch es sind noch Gerichtsverfahren gegen den sofortigen Baubeginn hängig. Im US-Schuldenstreit stehen 56% der Amerikaner hinter Präsident Obama. Das zeigt eine Umfrage des Forschungsinstituts Ipsos. Und Tausende sind auch einem Aufruf des Präsidenten gefolgt. Er hatte seine Landsleute aufgefordert, den Abgeordneten direkt ihre Meinung zum Schuldenstreit mitzuteilen. US-Medien berichten, die Telefonleitungen und Webseiten der Parlamentarier seien danach völlig überlastet gewesen. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, hat sich ebenfalls zum US-Schuldenstreit geäußert. Das Problem müsse umgehend gelöst werden, sagte Lagarde. Die NATO hat angekündigt, sie wolle in Libyen härter gegen das Regime von Gaddafi vorgehen. Künftig würden mehr Ziele angegriffen, auch zivile Einrichtungen, sagte ein Sprecher der NATO. Die Gaddafi-Truppen besetzten zunehmend Gebäude, die früher zivilen Zwecken dienten, zum Beispiel Ställe, Lagerhäuser oder Fabriken. Damit habe das Regime diese Gebäude zu militärischen Anlagen gemacht und dies wiederum mache sie zu militärischen Zielen der NATO. In Israel hat Regierungschef Netanyahu Reformen versprochen. Deren Ziel sei es, die Lage auf dem Wohnungsmarkt zu entspannen. Bürokratische Hürden würden behoben, um rasch 50.000 neue Wohnungen bauen zu können. Auch neue Wohnheime für Studierende seien geplant. Netanyahu regierte mit der Ankündigung auf die Proteste hunderter Menschen im Zentrum Tel Avivs. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.501 Punkten mit einem Minus von 0,7%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.040 Punkten, minus 0,6%. Der Dollar wird zu 80,22 gehandelt, der Euro zu einem Franken 16,35 beziehungsweise zu einem Dollar 45,10. Das Wetter. Heute gibt es vielerorts Schauer, lokal auch Gewitter. Dazwischen vor allem im Flachland auch sonnige Abschnitte. Temperatur um 22 Grad.
Es ist 6.05 Uhr, das sind Ihre DRS-Frühinformationen. Kriegsmaterialexporte sind heikel. Waffen, Kriegsgerät können schnell einmal in falsche Hände kommen. Aktuelles Beispiel. Munition, die die Schweiz ans friedliche Katar verkauft hatte, tauchte plötzlich bei den Rebellen in Libyen auf. Nun handeln die Schweizer Behörden. Sie reisen nach Katar, damit solches künftig nicht mehr passiert. Dominik Meyer mit den Einzelheiten.
Vor 2 Jahren lieferte eine Schweizer Firma Munition der RUAG nach Katar. Munition aus dieser Lieferung ist nun in Libyen aufgetaucht. Auch im letzten Jahr bewilligte das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, Waffengeschäfte mit Katar. Und nun bestätigt Simon Plüss, Leiter Exportkontrolle im SECO, auch in diesem Jahr sagte das SECO Ja zu Kriegsmateriallieferungen in den arabischen Golfstaat im Wert von 700.000 Franken.
Es ging ausschließlich um Bewilligungen von Waffenzubehör, und zwar sogenannte Laserzielgeräte zu Kleinwaffen. Unter Kleinwaffen fallen beispielsweise Pistolen oder Sturmgewehre und auch Maschinenpistolen.
Das SECO habe das Geschäft im Januar bewilligt, sagt Plüss, vor dem Ausbruch des Kriegs in Libyen. Doch die Lieferung des größten Teils der Zielgeräte fand erst im April statt, zu einem Zeitpunkt also, als bekannt war, dass Katar die libyschen Rebellen aktiv unterstützt und sich für Waffenlieferungen stark macht. Das SECO aber stoppte das Geschäft damals nicht. Erst letzte Woche, nachdem das Schweizer Fernsehen über die RUAG-Munition in Libyen berichtet hatte, handelte das SECO. Es habe die Lieferung der noch verbleibenden Laserzielgeräte blockiert, sagt Simon Plüss.
Im Einvernehmen mit den betroffenen Exporteuren haben wir die Bewilligungen zurückgehalten und die Lieferungen können nicht mehr getätigt werden.
Den Behörden scheint die Sache nicht geheuer zu sein. Letzte Woche erklärte das SECO, dass bis auf Weiteres keine neuen Waffengeschäfte mit Katar bewilligt würden. Und nun bestätigt das SECO gegenüber Schweizer Radio DRS, der Bund plant einen Kontrollbesuch in Katar selbst, um sicherzustellen, dass die bereits gelieferten Laserzielgeräte auch tatsächlich in Katar bleiben und nicht etwa nach Libyen gelangen. Näheres zu dieser Kontrollmission gibt das SECO nicht bekannt. Die Regierung von Katar hatte sich schriftlich verpflichtet, die Zielgeräte nicht weiter zu verkaufen oder zu verschenken. Eine solche Garantie hatte sie bei einer anderen Gelegenheit bereits unterschrieben. Vor 2 Jahren beim Kauf der RUAG-Munition, die dann aber teilweise zumindest den Weg nach Libyen fand.
Die Bestürzung, das Entsetzen über die blutigen Attentate in Norwegen hält an, auch bei uns in der Schweiz. Und man fragt sich, welche Konsequenzen zu ziehen sind aus dieser Tragödie. Im Zentrum der Überlegungen von Politikern und Fachleuten steht der Rechtsextremismus und die Frage, wie man diesen wirksam angehen kann. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Der norwegische Attentäter hat einige rechtsradikale Einträge im Internet hinterlassen und gleichzeitig hat er auch verschiedene islamfeindliche Websites und Blogs konsumiert. Das Internet ist generell wichtig für die rechte Szene, auch in der Schweiz.
Das ist für jegliche extremistische Szene ein sehr wichtiges Medium, weil es sehr schnell funktioniert und weil man sich darin auch teilweise anonym bewegen kann.
Sagt Samuel Althoff von der Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention, der schon seit Jahren rechtsradikale Aktivitäten im Internet beobachtet. Internetseiten, die einen gewalttätigen Extremismus propagieren, überwacht auch der Nachrichtendienst des Bundes. Felix Endrich, der Sprecher des Nachrichtendienstes, lässt aber durchblicken, dass man hierfür gerne mehr Mittel zur Verfügung hätte. Und außerdem würde sich der Nachrichtendienst nicht nur mehr Mittel, sondern auch mehr Kompetenzen wünschen.
So dürfen wir zum Beispiel im privaten Raum keine präventiven Überwachungen durchführen, nur im öffentlichen Raum. Wir dürfen präventiv nicht in Telekommunikationssysteme oder in Informatiksysteme eindringen.
Womit der Ball bei der Politik liegt. Die FDP-Fraktion verlangt schon seit einiger Zeit, dass der Nachrichtendienst mehr Kompetenzen erhält, um Telefone und Internetaktivitäten von Privaten zu überwachen. Vor 2 Jahren waren ähnliche Ideen im Parlament gescheitert. Doch jetzt, nach dem Fall in Norwegen, werde man darüber tatsächlich bei der nächsten Sitzung in rund einem Monat wieder diskutieren müssen, sagt Anita Tanay, SP-Nationalrätin und Präsidentin der Rechtspolitischen Kommission.
Ich bin überzeugt, dass in Anbetracht dieser schrecklichen Vorkommnisse auch darüber diskutiert werden wird, generell über die Mittel des Staatsschutzes.
Mehr Kompetenzen für den Staatsschutz, das dürfe es nur geben, wenn es eine Kontrolle gäbe und ganz klar definiert sei, unter welchen Bedingungen Computer und Telefone abgehört werden dürfen, mahnt Markus Schäfer, Staatsrechtsprofessor an der Universität Freiburg.
Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, dann laufen wir Gefahr, dass wir mit solchen außerordentlich einschneidenden und die Freiheiten der Bürger intensivst betreffenden Mitteln unsere rechtsstaatlichen Grundsätze leichtfertig preisgeben.
ein schwieriger Hochseilakt und der dürfte noch für einige politische Diskussionen sorgen.
10 Minuten nach 6. Heute in 365 Tagen beginnen in London die Olympischen Sommerspiele mit einer wohl bombastischen Eröffnungsfeier. Es sind dies die dritten Sommerspiele, die London ausrichtet nach 1906 und 1948. Satte 14 Milliarden Franken lässt sich Großbritannien die Infrastruktur der Spiele kosten, denn auch für diese Spiele mussten wieder neue Stadien gebaut werden. Ich fragte den Journalisten Peter Miles in London, ein Jahr vor Beginn ist man zeitlich und finanziell auf Kurs.
Erstaunlicherweise ist man das, denn das Olympische Stadion, das Velodrom, die Wassersporthalle und die Basketballhalle, die stehen alle bereits. Und noch erstaunlicher vielleicht, man hat sie innerhalb des Budgets bauen können.
Heute Mittwoch will Londons Bürgermeister Johnson die 365-Tage-Marke so richtig feiern mit einem riesigen Fest im Zentrum Londons. Da stelle ich mir schon die Frage, warum eigentlich? Muss er die Britinnen und Briten noch anheizen, motivieren für diese Sommerspiele?
Ja, ein großer Teil des Anlasses ist eigentlich auch, dass offiziell die Einladung an alle Athleten ausgesprochen wird. Das ist auch ein bisschen ein Ritual. Aber in der Tat sind nicht alle Engländer und vor allem nicht alle Londoner begeistert von diesen Spielen. Zum Beispiel die Leute, die in der Umgebung des Olympischen Parks wohnen, die beklagen sich seit 6 Jahren über Baulärm und wenn dann die Anlagen angepasst werden an die Zukunft, haben sie nochmals ein paar Jahre Baulärm vor sich. Man hat auch über die Kosten gesprochen und ob schon das Budget eingehalten wurde, beklagen die Londoner vor allem, dass sie das alles mit ihren Gemeindesteuern mittragen. Aber es gibt natürlich auch viele begeisterte Leute, die sehr, sehr stolz darauf sind, dass die Olympischen Spiele zum dritten Mal jetzt eigentlich nach London kommen. Und das ist die einzige Stadt, übrigens London, die Olympischen Spiele dreimal durchgeführt haben wird.
Zehntausende Sportler, tausende Journalisten, offizielle Sponsoren und schließlich Millionen Zuschauer in den Stadien. Peter Miles, kann man da die Sicherheit dieser Menschen überhaupt gewährleisten?
Ja, das ist in der Tat eine riesige Herausforderung und wird eigentlich als die größte Sicherheitsoperation in Friedenszeiten hier in Großbritannien bezeichnet. Seit einem Jahr führen die Sicherheitskräfte auch schon bereits Übungen durch, vor allem ums Olympische Stadion herum und ums Olympische Dorf. Aber ein Risiko wird natürlich immer bleiben, vor allem abseits der Orte, wo die Olympischen Spiele stattfinden. Die größte Gefahr, denkt man, geht von Al-Qaida aus, aber auch von Dissidenten, irischen Republikanern, die sich gegen den Friedensprozess in Nordirland stellen.
Weiß man da, was die Sicherheitskräfte genau tun werden während der Spiele? Gibt es da umfangreichere Kontrollen oder wie wollen sie dieser Gefahr begegnen?
Sie werden vor allem die Zugangswege, die Anfahrtswege zu den Stadien werden sie überwachen. Das ist natürlich eine große Aufgabe, denn das sind 34 Orte oder Stadien, wo dies stattfindet. Aber Einzelheiten werden natürlich nicht bekannt gegeben.
Bleiben wir noch ein bisschen beim Verkehr. Einige Verkehrsachsen und U-Bahn-Stationen sind ja bereits jetzt im Alltag überlastet. Wie will man während der Spiele einen Verkehrskollaps verhindern?
Man hat einige Vorkehrungen getroffen. Eine neue Schnellbahn verbindet das Zentrum mit dem Gelände. Das kann man jetzt in 7 Minuten statt der normalen 30 Minuten erreichen. Die Frequenz von Zügen und von U-Bahnen werden erhöht. Aber an gewissen Tagen erwartet man, dass die Benutzerzahl auf der U-Bahn sich verdoppeln könnte von gegenwärtig 3,5 Millionen am Tag. Und die Organisatoren können eigentlich nur an die Londoner appellieren, benutzt den öffentlichen Verkehr weniger in dieser Zeit, benutzt eure Velos mehr, geht zu Fuß und man hofft dann eigentlich auch, dass viele Leute zu dieser Zeit in den Ferien sein werden.
Sagt Peter Miles in London. Und um ein großes, teures Infrastrukturprojekt geht es auch in München, eines, das Kritiker auch schon als größenwahnsinnig tituliert haben. Dort soll nämlich der Flughafen von 2 auf 3 Pisten ausgebaut werden. Baukosten 1 Milliarde Euro. Die Baubewilligung wurde gestern erteilt, trotz sage und schreibe 84.000 Einsprachen. In München rechnet man damit, dass die Proteste zwar weitergehen, dass aber dennoch gebaut werden wird. Deutschlandkorrespondent Kaspar Selk.
Die Ablehnung all der Einsprachen ist ausführlich begründet auf über 2.500 Seiten. Aber letztlich läuft alles auf einen einzigen zentralen Punkt hinaus. Der wirtschaftliche Bedarfsnachweis für die 3. Piste sei erbracht. Der Flugverkehr werde gemäß verschiedenen Gutachten so weit wachsen, dass München mit 2 Startbahnen bald nicht mehr auskomme. Die Frage, ob der Flugverkehr auch so weit wachsen soll, wird weniger zentral behandelt. Hier setzen aber die Gegner an. Die dritte Piste werde Städtchen und Dörfer mit Lärm belegen, die bisher noch neben dem eigentlichen Lärmkegel gelegen hätten. Der 4 Kilometer lange Betonstreifen und die Rollwege dazu verschlängen zudem im ökologisch wertvollen Erdinger Moos 1000 Hektaren eines Vogelschutzgebietes, sagen die Gegner. Ihr Protest wird weitergehen. Als nächstes wird es Klagen gegen den Baubeginn geben und Proteste vor Ort. In München geht man aber davon aus, dass München eben nicht Stuttgart sei, dass sich trotz der hohen Zahl von Einsprachen kein vergleichbar heftiger Widerstand aufbauen werde. Die Agglomeration München werde sich diese Wachstumsgelegenheit nicht nehmen lassen. Die Gelegenheit, ihr Flugdrehkreuz gegenüber anderen wie Frankfurt oder Zürich weiter zu stärken. Man will im Jahr 58 Millionen Passagiere abfertigen können, statt nur 35 Millionen wie bisher. Ein effizienter Anschluss des 40 Kilometer von München entfernten Flughafens an den öffentlichen Verkehr ist in der Milliarde übrigens nicht eingeschlossen. Ab Herbst 2012 soll gebaut werden.
Gut informiert in den Tag. Heute für die Inhalte verantwortlich Andreas Lüthi, am Mikrofon Simon Loy.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.